Paulus war zuerst insbesondere in Philippi, Apostelgeschichte 16. Die ersten Menschen in Europa kommen zum Glauben. Unsere Vorfahren, unsere Ahnväter und Mütter als Gläubige. Und Paulus zieht weiter. Amphipolis, Apollonia bis nach Thessalonich. Und er geht dort in die Synagoge. Und da heißt es, nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen und redete an drei Sabbaten zu ihnen, wobei er von den Schriften ausging. Ausgangspunkt bei Paulus ist Bibel in seinem Reden. Man könnte denken, der Paulus, der weiß doch so viel. Der hat so viel mit Jesus schon erlebt. Der hat so viel studiert. Er hat so viel Erfahrung und so weiter. Und hier ist betont, er geht von der Bibel aus. Das ist das Einzige, was wirklich neues Leben bringen kann. Und die Bibel ist das Einzige, die wirklich uns berichten kann, wer ist Jesus Christus? Nur die Bibel. Er legte sie ihnen aus, Vers 3, und erklärte, dass der Messias leiden und von den Toten auferstehen musste. Und er sagte, Jesus, den ich euch verkündige, ist dieser Messias. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem eine große Schar gottesfürchtiger Griechen, darunter nicht wenige Frauen aus vornehmen Kreisen. Da redet er davon, der Messias muss leiden. Und er redet davon, er musste auferstehen. Und daraufhin kommen Menschen zum Glauben. Hier ist ein besonderes göttliches Muss. Ein göttliches Muss. Der Messias musste leiden. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Herr Buskis in seiner Osterpredigt auch über ein göttliches Muss. Zumindest im Text hat er es gehabt, ein göttliches Muss, in Lukas 24. Da heißt es in Lukas 24, Vers 25 bis 27, das ist die Stelle, wo Jesus mit zwei Jüngern von Jerusalem bald nach der Auferstehung hinausgeht nach Emmaus. Und da heißt es, Jesus spricht zu ihnen, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Auch hier, musste nicht der Messias leiden. Es ging nicht anders. Damit Christus zu seiner Herrlichkeit gelangen konnte, musste er leiden. Es ging nicht anders, es ging nicht billiger, es ging nicht einfacher. Das erleben wir immer wieder in der Bibel bei großen Gottesmännern. Musste an den Elia denken, was für einen Druck er aushalten musste. Diese Situation, dass er nicht nur vom König Ahab, das ist mit eines der größten Scheusale, die es im Alten Testament gibt, nicht nur, dass der König Ahab und auch seine Frau Isebel hinter ihm her ist. Er muss dann auch noch gleich 450 Baalspropheten und 400 Aschera-Propheten öffentlich gegenübertreten. Leiden, Verfolgung. Dachte an Jesaja, aber noch stärker an Jeremia. Was für ein Leben. Wenn man nachvollziehen will, was einem Kind Gottes auferlegt werden kann von Gott, wenn es wirklich für ihn eintritt, dann lest den Propheten Jeremia. Viele von euch kennen dieses Buch. Ich finde dieses Buch erschütternd und tröstlich zugleich. Tröstlich zugleich. Vom Leiden zur Herrlichkeit. Wie ist das im Neuen Testament? Der erste Märtyrer heißt Stephanus. Hatten wir in Apostelgeschichte Kapitel 7, wie er gesteinigt wird. Ich meine, vor 2 Wochen sprach ich über Paulus, 2. Korintherbrief, wo er aufzählt, wie sein Leben ausgesehen hat. Vom Leiden zu Christus, zur Herrlichkeit. Und so ist es schon im Alten Testament, offenbar auch über den bezüglich des Messias. Da legt Jesus ihnen die Schrift aus, Altes Testament, dass der Messias leiden musste. Da legt hier Paulus in Thessalonich die Schrift aus, Altes Testament, dass der Messias leiden musste. Was ist der Grund, warum musste der Messias leiden? Warum macht es sich Gott selbst nicht einfacher? Was mag es für das Vaterherz Gottes bedeutet haben, dass dieser Weg gegangen werden muss, dass er seinen Sohn Mensch werden lassen muss, dass sein Sohn ans Kreuz genagelt werden muss? Warum macht es sich nicht Jesus einfacher? Ich glaube, es ist ein doppelter Grund. Erstens unsere Sünde. Unsere Sünde. Das ist so schwerwiegend für Gott, dass es ein göttliches Muss ist. Da gibt es nicht einfach einen Schwamm drüber, vergessen wir die Sache, sondern dass Sünde wegkommt. Aber auch ganz stark, dass wir freigemacht werden können, erlöst werden können von der Macht der Sünde, von diesen Ketten. Da braucht es das größte Opfer. Ein Grund, unsere Sünde. Ein zweiter Grund für dieses Muss, das ist Gottes Liebe. Wie sehr liebt Gott diese verlorene Welt, dass er seinen einzigartigen Sohn gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie tief ist eine Liebe, die seinen Sohn dafür opfert? Christus musste sterben. Was mag Jesus an alttestamentlichen Stellen hier angeführt haben? Von was mag Paulus geredet haben? Zumindest bei Predigten habe ich da bisher immer einen Bogen darum gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, das muss eine fantastische Bibelarbeit gewesen sein bei Jesus, auch bei Paulus, wenn er hier in Thessalonich redet. Und bin dann schnell weitergegangen. Dann heißt es aber im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, auch so ein typischer Ostertext und Auferstehungstext, wo Paulus eine ganze Liste von Zeugen schildert, die den Auferstandenen gesehen haben. Da heißt es am Anfang, schreibt Paulus, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 5, denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am 3. Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschienen dem Petrus, dann den 12. Das ist die früheste Überlieferung, die es gibt. Gemäß der Schrift, gemäß der Bibel, und das ist hier erstmal Altes Testament, musste Christus sterben, leiden und musste Christus auferstehen. Also machen wir uns doch heute Morgen die Mühe, mal im Alten Testament zu schauen. Was ist denn eigentlich diese Botschaft des Leidenden und des Auferstehenden Christus? Das, was Jesus vor bald 2000 Jahren für uns alle getan hat, ist hier angekündigt. Versuchen wir es miteinander. Christus musste leiden. Ich kann nur einige Stellen dazu nehmen, das sind so viele. Psalm 41, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat gegen mich geprahlt. Mein Freund hat mich verraten. Christus wurde von Judas in schmählichster Weise verraten. Und über Judas hinaus könnten wir noch weitere nennen. Auch mein Freund, dem ich vertraute, er hat mich verraten. Wie Jesus sich selbst fühlte am Kreuz, der Christus musste leiden, wird nirgends besser ausgedrückt als im sogenannten Leidenspsalm Jesu, Psalm 22. Wir haben in den Evangelien einzelne Verse aus diesem Psalm, den Jesus offenbar selbst betet. Vermutlich hat er den ganzen Psalm gebetet. Auf alle Fälle ist es das, was er empfunden hat. Psalm 22, Vers 7 und 8. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Man muss gar nicht so viel zeitlich früher gehen. Da wollten sie ihn zum König machen. Da haben sie gejubelt. Und jetzt hängt er am Kreuz, verspottet, angespuckt, verachtet, geschmäht, von der Geißelung, ja, zerfetzt und ans Kreuz geschlagen. Es heißt in den Evangelien, das ist nicht weit von der Stadt. Warum nicht weit von der Stadt? Man hat Verbrecher damals in Stadtnähe, in der Nähe des Stadttores gekreuzigt, damit die Schmach nicht nur auf den Gekreuzigten fällt, sondern gleich noch auf seine Familie, weil es ja alle sehen. Und dann ist das Gesprächsthema in der ganzen Stadt. Von dieser Familie wird jemand gekreuzigt. Psalm 22, Vers 17. Viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Manche Bibelübersetzungen sagen, sie durchgraben mir Hände und Füße. Hände und Füße durchbohrt. Exodus 12, Vers 46. Ihr sollt keinen Knochen des Passahlammes zerbrechen. Genau das wird uns beim Kreuzigungsbericht erklärt. Keinen Knochen des Passahlamms soll zerbrochen werden. Da heißt es in Johannes 19, als die Soldaten zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist Sacharja 12, Vers 10, ihn durchbohrt haben. Alles Ankündigungen darauf, dass der Messias leiden musste. Und es erfüllt sich Wort für Wort. So schrecklich die ganze Sache ist, so faszinierend ist es auch, wie Gott seine Pläne wirklich von Anfang an, von Ewigkeit her, gefasst hat und auch noch ankündigt. Und wir könnten jetzt weitermachen mit Jesaja 53, das habe ich an Karfreitag getan, und viele andere Stellen mehr. Christus musste leiden. Da ist nichts außer Kontrolle geraten, alles mit der Liebesabsicht Gottes und das vorher angekündigt. Wie mag das gewesen sein, als Jesus über sich selbst spricht und ihnen diese alttestamentlichen Stellen zeigt? Sie haben erst später erkannt, lesen wir in Lukas 24, dass es Jesus ist. Aber wie muss das gewesen sein, wenn der Messias selber schildert, so bin ich angekündigt und das habe ich für euch getan. Mit Auferstehung, Christus musste auferstehen, ist es etwas schwieriger im Alten Testament mit den Ankündigungen. Es gibt da eine eher feine Andeutung im Buch Hosea, Hosea 6, Vers 2. Hosea 6, Vers 2 heißt es, nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Da scheint der Zusammenhang ein anderer zu sein, aber das ist eine feine Anspielung. Nach zwei Tagen, drei Tagen wird Jesus wieder lebendig. Klarer, aber das nur, weil Jesus selbst es uns erklärt, ist das Buch Jona. Jona. Da heißt es in Jona 2, Vers 1, der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Meine Lieben, wer hätte an Jesus gedacht, an den Messias gedacht, wenn er das Buch Jona gelesen hätte? Vor Ostern. Also ich nicht. Aber dann erklärt uns Jesus in Matthäus 12, Vers 40, denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde war, so muss der Menschensohn drei Tage und drei Nächte, ich habe eben was Falsches gesagt, oder? Im Bauch des Fisches war der. So muss der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde sein. Ihr hättet eigentlich rebellisch werden müssen nach dem ersten Teil. Das erklärt uns Jesus selbst. So wie das bei Jona war, wie er in diesen Bauch des Fisches gekommen ist. Drei Tage und drei Nächte. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist, wenn du da vor dich hin verdaut wirst, menschlich gesehen? Ja, anders kann ich mir es nicht vorstellen. Denn gibt es immer wieder Bilder oder Filme im Internet, wo Menschen oder wesentlich häufiger Tiere aus dem Bauch einer Anaconda oder eines riesigen Python, diese Schlangen, herausgeholt werden. Das ist so ähnlich hier mit diesem Fisch, diesem Riesenfisch, wo der Jona auf wunderbarste Art und Weise durch direktes göttliches Wirken befreit wurde. Jesus war im Grab. Man erwartet, als man am Ostersonntagmorgen dorthin geht, die Frauen erwarten, der müsste langsam anfangen zu riechen. Steht nicht im Text, aber das ist selbstverständlich. Bei Lazarus haben wir das, dem Freund Jesu und Bruder von Martha und Maria. Er stinkt doch schon. Das ist normal im Orient. Das müsste auch mit Jesus so gewesen sein. Und er kündigt an, bei mir selbst wird es so sein, wie es bei Jona war. Ein direktes Eingreifen Gottes. Und mir mit meinem heutigen aufgeklärten Verstand und mir als ursprünglich Naturwissenschaftler stellen sich Fragen über Fragen. Wie geht denn so etwas? Da wird die Größe Gottes deutlich. Das, was die Auferstehungskraft Gottes mit Jesus tut, das hat er schon mal in kleinerem Maße mit Jona getan. Und das kündigt Jesus an. Ich finde es faszinierend. Psalm 16, Vers 10. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du gibst mich nicht der Unterwelt preis, du lässt mich nicht in der Unterwelt. Du holst mich wieder heraus. Du gibst mich nicht, du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Andere Bibelübersetzungen reden von Verwesung an der Stelle, was sehr treffend ist, ja. Aber das schreibt David. David ist in so vielem eine Ankündigung von Jesus Christus, eine ganz faszinierende Person. Wenn ihr euch mit David sowohl seine Prophezeiungen auf Jesus hin, als auch sein Leben beschäftigt. Es weist so vieles auf Jesus hin, eine einzige Ankündigung auf den Gottessohn. Ich finde das so glaubensstärkend. Gott kündigt Jesus an. Und schließlich Leiden, Auferstehung, Verherrlichung. Verherrlichung. Auch da gibt es einige alttestamentliche Stellen. Ich lese aus Jesaja 53, den Vers 10. Jesaja 53, das Leiden Jesu angekündigt. Und dann heißt es hier: Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Auch das eine ganz faszinierende Sache, wenn man nicht nur die Leidensverse und die Verse, er gibt sein Leben für uns, betrachtet in Jesaja 53, sondern auch die Verse, es wird gelingen. Es wird gelingen. Da, wo der Satan meint, er habe Gott endgültig besiegt am Kreuz, da ist vorher angekündigt, nein, das ist Sieg, gelingen, Leben. Und heute, wie heute von Jesus reden. Machen wir einen Bogen. Damals, man nimmt Altes Testament, zeigt, was von Jesus angekündigt ist, was sich erfüllt hat, und die Menschen kommen zum Glauben. Es war für jüdische Menschen, haben wir hier im Predigttext gehört, Paulus geht in die Synagoge, Gottesfürchtige werden genannt, das sind welche, die nicht übergetreten sind zum Judentum, keine Proselyten, aber die fast wie Proselyten sind. Sie vollziehen nur den äußeren Rahmen nicht. Das sind Gottesfürchtige. In jüdischen Kreisen, vom Alten Testament her, das ist sehr gut. Aber meine Lieben, ich frage mich, warum wir das heute nicht auch machen. Auch wenn den Menschen vieles fremd ist, natürlich, von dem, was wir hier aus dem Alten Testament an Ankündigungen sagen. Aber das ist doch so ein, ja, ich sage es mal bewusst, ganz ungeschützt, ein Gottesbeweis, wie sich hier die Ankündigungen erfüllen. Mich hat das von Anfang an fasziniert, als ich frisch zum Glauben gekommen war. Da erfüllt sich das, was Gott vorher sagt. Warum sollten wir heute nicht auch von dem Jesus erzählen, der hier angekündigt wurde im Alten Testament und sich im Neuen Testament die Erfüllung dazu findet? Da bewegen wir uns ja auch auf sehr sicherem Boden. Mir ist aufgefallen, manches Mal redet man schnell von du brauchst Jesus, aber die wissen ja noch gar nicht, wer Jesus ist. Manchmal redet man schnell davon, Jesus liebt dich. Aber wer liebt mich denn da? Manchmal reden wir sehr schnell von Bekehrung. Du musst dein Leben Jesus geben. Und es ist wichtig, dass Jesus mein ganzes Leben gehört. Sicherlich. Aber wem gebe ich denn mein Leben? Und zu wem bekehre ich mich? Hier im Predigttext geht es ja weiter. Da ist dann in Vers 7 ein Vorwurf vor Gericht oder vor dem Stadtpräfekten. Sie behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Es ist interessant, wenn selbst die Feinde des Evangeliums Jesus verkündigen. Warum reden wir heute nicht mehr von Jesus dem König? Jesus dem Herrscher? Jesus dem Heiland? Jesus dem Herrn über alles? Jesus dem Schöpfer? Jesus dem Herrn und Arzt? Jesus dem Messias? Wahrscheinlich habe ich noch mal, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, merke ich gerade. Warum rede ich nicht mehr von Jesus, dem Gottessohn? Man ist so schnell doch irgendwo wieder bei sich. Da ist der Sohn Gottes, der Herr aller Herren, der Schöpfer von Himmel und Erde, und der ist Mensch geworden. Der ist auf diese Erde gekommen, hat unter uns gelebt. Er wurde zu Unrecht verurteilt. Er wurde nicht nur geschmäht, er wurde auch brutalst misshandelt und schließlich ans Kreuz geschlagen. Und er ist auferstanden, dieser Gottessohn. Ich möchte mehr von Jesus reden. Dazu gehört es, dass ich die entsprechenden Bibelstellen kenne, ja. Aber es genügt ja nicht, den anderen mit einer Bibelstelle nach der anderen, einer wunderbaren Bibelstelle nach der anderen zu überhäufen. Ich möchte gerne die Bibelstellen verwenden dazu, die in meinem Leben Bedeutung haben. Wenn ich von Jesus als dem König rede, was heißt das, dass Jesus in meinem Leben König ist? Was heißt es, wenn Jesus heute König ist über alles? Wenn ich Jesus als meinem Herrn und Arzt spreche, was heißt es, wenn er mein Herr ist? Aber auch, was heißt es für mein Leben, wenn er mein Arzt ist? In körperlichem Sinne? Aber gerade auch in seelischem. Wo habe ich diesen Jesus erlebt? Was hat er Großes in meinem Leben getan? Und dann bin ich hoffentlich nicht bei mir, was sich bei mir verändert hat. Das ist auch wunderbar, wenn Jesus verändert, sondern ich bin bei ihm, der handelt. Ich glaube, wir müssen heute, und da schließe ich uns Theologen und Pastoren und so weiter ein, neu überdenken, wie ich eigentlich Evangelium weitergebe. Wie ich mehr von Jesus rede. Zuerst einmal muss ich selbst aber Jesus mehr und mehr kennen und lieben. Und ich selbst muss mehr und mehr von Jesus begeistert sein, entflammt sein. Und dann werde ich von ihm reden. Ein letztes göttliches Muss für heute Morgen. Ein letztes göttliches Muss. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Kein anderer Name als der Name Jesu, durch den wir gerettet werden müssen. Was für eine Kraft steckt im Namen Jesu und was für eine Auferstehungskraft ist da für uns verfügbar? möchte euch noch mal kurz hineinnehmen, was wir miteinander betrachtet haben. Schon Jesus selbst hatte davon geredet, vom Alten Testament her, der Messias, er selbst, muss leiden und auferstehen und wird verherrlicht werden. Genau das Gleiche tut Paulus hier in der Synagoge in Thessalonich. Das ist unsere Botschaft, Jesus. Wollen wir miteinander aufstehen zum Gebet und uns an diesen Herrn und Heiland und Retter und König aller Könige wenden? Habt die Freiheit zu beten, ich mache den Abschluss.